Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Tatsächlich habe ich gerade den Anfang mal nach 30 Sekunden gelöscht, was sehr selten vorkommt. Normalerweise plappere ich einfach drauf los, aber diesmal habe ich noch nicht so einen richtigen Inhalt. Also ich habe gesagt, ich würde euch jetzt gerne sagen, worum es in diesem Podcast geht, aber oftmals erzähle ich irgendwas ganz anderes oder habe noch kein Thema. Und das ist in dem Fall jetzt auch so, dass ich plapper zu was, was mir im Kopf rumschwebt, aber den Titel vergebe ich euch erst später, weil ich noch nicht genau weiß, in welche Richtung das danach so läuft. Also, ich hatte heute eine ganz coole Unterhaltung mit einer lieben Kollegin. Und das habe ich jetzt mal zum Anlass genommen und gedacht, da spreche ich jetzt mal zu euch, weil ich das extrem so von meinem Gedanken dazu mich ein bisschen bewegt hat. Und zwar ist es gerade so, dass ich 5 Leute beschäftigen könnte. Ich habe keine Ahnung, wie das gekommen ist. Ich bin heilfroh, dass es so gekommen ist. Aber tatsächlich war das innerhalb von einer Woche hat sich mein Blatt so gedreht, dass ich auf einmal eine saugute Auftragslage hatte. So, und da kommen wir natürlich immer so ein bisschen ins Nachdenken. Also das Erste ist, ich habe das unfassbar glücklich aufgenommen und angenommen und mich reingestürzt. So, ich habe dann gedacht, gut, das war jetzt vielleicht so ein Glücksgriff, das flaut auch wieder ab. So. Dann habe ich gemerkt, okay, es wird noch mehr und dann ist es so, dass ich an einem Punkt ankam, dass ich gedacht habe, stimmt, das war letztes Jahr auch so, dass ich irgendwie gedacht habe, boah krass, ich könnte jetzt noch viel mehr Shootings machen, wenn ich die Kapazitäten hätte, aber wir wissen alle, das ist wie ein Eisberg, das, was oben zu sehen ist, sind eure Shootings und da hängt einfach unfassbar viel dran. Und wenn man dann auch noch so viele Baustellen hat wie ich, wie das Bildarchiv, die Pflege von noch Social-Media-Seiten, die ja zum Teil schon gar nicht mehr bedient werden, also mein Bildarchiv, das hatten wir ja auch mal eine Zeit lang extern, hat das eine liebe Kollegin gemacht, aber auch das ist irgendwie so im Sande verlaufen und dass wir gesagt haben, okay, die Kunden beim Bildarchiv kommen ja wirklich seltenst über Social Media, dass wir gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht unsere vorrangige Sache. Wichtiger ist diese Akquise, E-Mail und Telefonarbeit, die wir leisten, um uns publiker zu machen. Aber was jetzt halt eben so ein Thema ist, es kommen so viele Sachen noch dazu. YouTube, Podcasts und meine Kinder, darf man ja auch nicht vergessen. Und in der Gänze ist das dann einfach, wenn es so viel wird, unglaublich, was da hinten dran hängt. Und man strampelt dann irgendwann nur noch rum. Und dann kennt ihr meine Vogelstrauß-Technik, habe ich auch schon oft erzählt, wenn man dann den Tisch so voll hat, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll. Und das passiert in der Regel dann, wenn ihr zum Beispiel ein ganzes Wochenende geshootet habt und ja, ihr dann montags versucht, irgendwie so krampfhaft Sachen abzuarbeiten. Das heißt, ihr habt zum Beispiel noch ältere Shootings, dann macht ihr ein Shooting, dann geht's da weiter. Dann arbeitet ihr eine Bildbestellung ab, dann geht's da weiter. Dann denkt ihr, ah ja, jetzt könnte ich ja mal eben auf, ich habe ja noch eine Seite in der Verwaltung, die auch ein bisschen seit Anfang des Jahres leidet. Wobei das halt einfach so ist, wenn ich da nichts poste, dann verdiene ich damit halt einfach kein Geld. Aber eigentlich wäre es schön, man käme da kontinuierlich ein bisschen mit den Postings weiter in den Werbeeffekt. Und eigentlich ist es so einfach und es scheitert dann manchmal an Bildmaterial oder dass man denkt, man hat ja noch 2 Wochen geplant und ist aber dann eigentlich schon wieder 2 Wochen ohne Post. Und ja, weil sonst eigentlich ist es ja ganz einfach, so auf Halde mal sich Monatsanfang hinzusetzen und vielleicht einen Monat zu posten. Dann hat man noch seine eigene Seite, die man per Story und Bildern bearbeiten will. Und manchmal ist es dann so, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Und dann macht man irgendwas völlig Unsinniges, so wie jetzt diesen Podcast aufnehmen. Kennt ihr wahrscheinlich. Und manchmal hat man dann auch diese Vogelstrauß-Technik, dass man einfach nicht weiß, wo soll ich denn jetzt anfangen. Und ja, jedenfalls, was mich jetzt so ein bisschen bewegt hat, war die Unterhaltung mit meiner Kollegin, die dann natürlich sah, dass ich eine Aushilfe suche, weil ich habe das gestern mal mutig gepostet. Ich habe gestern geschrieben, ich suche eine Aushilfe. Allerdings habe ich mich da wahrscheinlich auch ein bisschen falsch ausgedrückt, weil ich habe eigentlich jemanden gesucht, der sich wirklich so ein bisschen Taschengeld ganz flexibel zuarbeiten möchte. Ich kann kein Unmengen für eine Assistenz ausgeben. Deswegen glaube ich, bin ich da im studentischen Aushilfebereich wahrscheinlich eher ein bisschen besser, ja, so preislich angesiedelt. Also von dem, was ich ansprechen kann dafür. Es würde ja nichts dagegen sprechen, wenn man da irgendwie jemand im Jungen unter die Arme greift, der vielleicht keine Berufsausbildung oder ähnliches schon abgeschlossen hat, der sich für sein Studium ein bisschen Geld verdienen kann. Weil ich glaube, alle, die dann eben schon ein bisschen weiter gereift sind oder auch vielleicht im Fotografiebereich arbeiten, logischerweise einen ganz anderen Stundensatz für sowas veranschlagen würden. Und es ist im Prinzip ja für mich eine rein administrative Zuarbeit. So, und jedenfalls habe ich das ausgeschrieben und klar, es kommt dann natürlich zum Gespräch und die Kollegin hatte mich dann angeschrieben und Fazit aus der Geschichte war dann halt eben so ein ehrliches Gespräch darüber, ja, Hem, so bei mir läuft es halt nicht so gut. Und das hat mich ganz schnell wieder an den Punkt zurückgebracht, weil ich mir gedacht habe, das ist krass und das ist das, was ich ja immer wieder predige mit Social Media. Jetzt steht jemand, der das verfolgt, sieht nur, boah, ey, der Schick geht so gut, ne? Die kann sich hier schon eine Aushilfe leisten. Und da habe ich also gar nicht drüber nachgedacht. Und es ist ja nun mal Fakt, dass es jetzt gerade so ist. Aber es mir doch vor ein paar Wochen noch gar nicht viel anders ging. Also ich weiß nicht, ob ihr das... Ich habe es im Podcast gesagt, ich habe es auf YouTube mehrmals mit Kollegen aufgegriffen, das Thema stirbt die Tierfotografie aus. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sage, boah, jetzt habe ich gerade eine geile Auftragslage, ich bin über den Berg, weil das ist ja totaler Blödsinn. Und ich weiß, dass es vorhersehbar ist, dass ich im Januar wieder in so ein Loch falle und jetzt eigentlich ranklotzen muss und sich mein ganzes Geschäft, da sind wir ja wieder bei dem, was ich auch mit vielen Kollegen, wie zum Beispiel Anna Auerbach sagt, das ist eindeutig ein Saisongeschäft. Ne? Im Sommer arbeitet sie quasi das Doppelte und zu anderen Zeiten weniger, und was auch Claudia sagt. Und das ist das, was auch vielleicht so an die Substanz geht. Und auch so schwierig ist, weil wie will man denn, wenn es einem gerade gut geht und man sagt, okay, cool, ich könnte mir jetzt mein Geschäft ausbauen und mir eine neue Kamera kaufen. Man hat auf dem Konto vielleicht das, was ausgezahlt werden muss, was man braucht an Einkommensteuer, Mehrwertsteuer und so weiter. Das weiß man ja alles. Aber diese Rücklagen zu bauen für 5-6 Monate aus dem, was man erspart hat, weil man ja noch nicht weiß, wie die Reise weitergeht, das ist halt super schwierig. Und man weiß halt nie, wann diese Sache wieder abreißt, ob das jetzt im Herbst sein wird, ob das mit dem nächsten Schlechtwetterfenster kommt, keiner weiß das. Ne? Man muss es so nehmen, wie es ist. Aber was mich halt damit so berührt hat, das war halt eben das Thema so, ey, mir geht's jetzt augenscheinlich gerade gut, aber das heißt nicht, dass es mir jetzt besser geht als anderen, sondern ich habe gerade einfach das Glück, dass ich eine bessere Auftragslage habe. Und es war aber im Januar, Februar, März, April bei uns ganz schwarz. Also ja, und das sieht man eben nicht. Man sieht einfach nur, boah, meine Kollegin geht so gut, die kommt, also die fliegt von Shooting zu Shooting. Ja, aber wie viele Wochen habt ihr mich begleitet, wo ich eben fast gar nichts gemacht habe? Wo ich nichts in der Pipeline hatte, wo ich Angst hatte, wie ich mich dieses Jahr über Wasser halten soll, wo ich nicht wusste, ob ich überhaupt irgendein, also es gab, ich glaube, dass das im April oder vor meinem Urlaub war, da hatte ich, glaube ich, an 2 Wochenenden dieses Jahr Termine. Also wirklich super mau. Und kurz danach hat sich das Blatt gewendet. Ich kann euch nicht sagen, ob das an Aktionsshootings liegt, ob die besser gebucht werden, ob es vielleicht die Transparenz war. Ich hatte das Gefühl, ich habe das abgesetzt, als ich gerade eine ganz gute Reichweite hatte. Ich kann euch das nicht erklären. Vielleicht sind es die Früchte aus dem, was ich alles an Arbeit reingesteckt habe, um sichtbar zu werden, was an den Videos liegt oder. Was nach wie vor nicht da ist, ist die Nachfrage nach den Videoshootings. Das war tatsächlich genau das, was ich ja schon ja vorausgesehen hatte, was ich so mit dem deckte, was meine Kollegen mir erzählt haben, dass das wahrscheinlich ein Mühen in die falsche Richtung ist. Weil so gerne wir das sehen würden, dass die Videoshootings so bezahlt werden, wie sie sollten, glaube ich einfach, dass das so ein toter Bereich sein wird, weil, wie ich schon gesagt habe, wenn es die Nachfrage nicht gibt, jetzt am Anfang, ja, wo ja noch alles sehr locker ist und viele Leute damit anfangen und das vielleicht auch zu günstigeren Konditionen bieten, wo es noch ganz neu ist, wo es eben noch nicht jeder hat. Wenn da die Nachfrage schon nicht da ist, dann wird die Nachfrage auch nicht kommen, wenn es auf einmal alle anbieten, die Preise wieder runtergehen und es dann auch jeder auf seiner Seite solche Videos hat. Also deswegen, ich denke, das ist einfach so ein Teil. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Also das mit den Videos kann ich mir wirklich nicht erklären. Weil ich denke mal, jeder, der Fotos hat ist oder Freude an Fotos hat und sowas noch nicht hat, der ist ja eigentlich, das ist ja nochmal eine ganz andere Message. Woran das liegt, dass die Leute sagen, nee, das ist es mir nicht wert oder so. Und ich habe ja auch Anfragen gehabt. Und wenn man dann sagt, naja, ich nehme für so ein Video jetzt, weiß nicht, um die 250 Euro, dann ist das gemessen an der Arbeit ein absolut fairer Preis. Also das wissen halt natürlich wieder viele Leute nicht, dass das eben noch sehr, sehr viel mehr Nachbearbeitungszeit ist zum Teil, als man vielleicht so denkt. Ne? Die denken vielleicht, weiß nicht, man schnibbelt das alles so aneinander. So schnell ist es natürlich nicht gemacht. Da steckt ja schon ein bisschen Stunden an Arbeit drin. Und wenn man das dann so kalkuliert, gemessen an der Stunde, und dann einfach einen Preis rauskommt, wo man sagt, okay, es kostet eben keine 100 Euro, sondern es kostet ein bisschen mehr. Und ich weiß, dass meine Kollegen da zum Teil sehr viel teurer sind. Nur, wie gesagt, ich habe es kalkuliert und Kalkulation ist halt das, was rauskommt, wenn man mal überlegt, was man die Stunde über verdienen muss und was das für eine Arbeit ist. Und wenn man das dann quasi schon im unteren Bereich kalkuliert hat und denkt, so super, da kriege ich jetzt 10 Buchungen und es kommt einfach gar keine Resonanz und oft scheitert es auch nach den Preisanfragen. Ich weiß nicht, ob die Leute denken, sowas kostet 100 Euro und ich weiß auch nicht, ob das für 100 Euro jetzt großartig gebucht werden würde, keine Ahnung. Also sagen wir einfach mal, es liegt am Preis, aber auch da sehe ich einfach jetzt schon keinen Markt mehr. Und es macht ja für mich auch keinen Sinn, das so bei Preiswert anzubieten, bis es gebucht wird, weil dann verdiene ich ja unter Umständen einfach nichts mehr. So, also deswegen die Videogeschichte nein, aber Fotoshootings nach wie vor ja. Jetzt wieder und lustigerweise, ich habe ja irgendwann mal gesagt, was ich am Jahresanfang mache, ist maßgeblich das, was ich das Jahr über durchzieht. Also das heißt, wenn ich im März, April Hunde fotografiere, insbesondere draußen, dann habe ich das ganze Jahr über, es ist hundelastig. Und dieses Jahr waren die Pferde die nach vorne gegangen sind. Und tatsächlich fotografiere ich dieses Jahr, glaube ich, mehr Pferde als jetzt lange davor. Finde ich super, weil Pferde einfach mal wieder was anderes sind und ich versuche das gerade bunt zu mischen und ich bin jetzt etwas zuversichtlicher. Ich weiß jetzt wieder nochmal besser, in welche Richtung das Ganze geht und kann mich auch wieder besser aufstellen. Ich glaube, wenn der Markt sich verlagert, dann muss man einfach flexibel sein, dann muss man sich auch flexibel aufstellen. Das heißt, wenn ich merke, weiß ich nicht, meine Pakete sind vielleicht zu groß oder im Prinzip für die breite Masse zu teuer, die sich sonst meine Shootings erlauben können, weil, schon mal gesagt, wenn ihr Shootings für 1000 Euro anbietet, diesem Kundenstamm wird es in absehbarer Zeit vielleicht nicht so schlecht gehen, dass sie jeden Euro umdrehen müssen. Aber bei so Leuten wie jetzt zum Beispiel mir auch, ne, wo viele Belastungen dazugekommen sind, alles ist teurer geworden. Und man ist jetzt in einem normalen Segment, gerade wenn Kinder noch dabei sind, wo man sagt, man hat jetzt nicht jeden Monat 3000 Euro übrig, die man sich auf die hohe Kante legt, sondern man kommt einfach gut aus. Dann ist halt die Frage, ob das so, wenn das der Kundenstamm ist, für den du arbeitest, ob das nicht auch die Leute sind, die dann sagen, okay, ich lege mein Geld für den Urlaub zurück oder ich habe Angst vor der nächsten Stromnachzahlung, weil alles teurer geworden ist und dafür spare ich mit Fotografen. Diese Leute kannst du aber unter Umständen erreichen, was jetzt wiederum schwierig ist, weil wir wollen unsere Preise ja nicht kaputt machen, aber die du vielleicht wiederum erreichst, wenn du einfach kleine Pakete anbietest, weil dann stimmt deine Kalkulation ja auch noch, dass du sagst, okay, ich mache kürzere Shootings, überzeuge mit meiner Arbeit, mit dem, was ich da tue und verdiene vielleicht noch ein bisschen Geld an den Nachbestellungen, bin unterm Schnitt in der Kalkulation, aber ne, ihr wisst, ob ich jetzt zum Beispiel sage 2 Stunden Shooting für 250 Euro oder ich mache halbstündige Shootings als Aktion, wo ich in 2 Stunden dann, also wenn ich jetzt für dieses Shooting dann, weiß ich, 80 Euro nehme oder 100 Euro, bin ich an der Summe sogar höher. So, und habe sogar 4 Leute, die eventuell Bilder nachbestellen. Das muss man einfach ausprobieren. Ich glaube, das ist regional ein Riesenthema. Das kommt drauf an, in welchem Bereich ihr seid, was ihr fotografiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es aktuell, wo es den Leuten, und das kam ja auch bei allen Umfragen raus, einfach finanziell nicht so gut geht, dass man die mit den kleineren Preisen eher erreicht. Aber was ihr bitte, bitte nicht machen dürft, und das ist das, was ich überall sehe, und das schafft uns ab. Und das erlaubt euch später auch nicht, euch in die Selbstständigkeit zu geben. ich hatte das gerade online, auch mit meiner Black-Aktion, und zack, hatte ich genau das gleiche Angebot von einer anderen Kollegin, die hier im Umkreis ist, für 30 Euro. Und das sind einfach Preise, ja, ich habe auch mal vor 15 Jahren mit ganz kleinen Preisen angefangen. Die sind aber lange, lange, lange weg. So, und damit schaffen wir uns ab, weil das ist kein Betrag, mit dem wir irgendwie über die Runden kommen. So, und überlegt mal, da muss ich ja schon 5 Stunden shooten für 300 Euro. Und selbst wenn ich da keine Abgaben von leisten muss, das ist schon echt heftig. Also, so, ich will damit nur sagen, natürlich ist das legitim. Und ich will auch überhaupt keinen verurteilen für kleine Preise oder wenn er sagt, ich mache viel TFP. Aber das ist die Gefahr für unseren Beruf. Und das wird leider auch immer, immer mehr. Weil wenn wir damit dann noch die Möglichkeit haben, dass ein Berufsfotograf im Prinzip diese Pakete auch nicht mehr anbieten kann, weil wir die Preise so in den Keller gepackt haben, gemeinschaftlich, das waren wir ja alle. Ne? Wenn wir uns aber alle in einem Rahmen bewegen von, weiß ich nicht, 75 bis 150 Euro, dann ist das ja noch okay für so Mini-Aktionen. Aber wenn wir jetzt anfangen, weiß ich nicht, 19, 20, 30 Euro zu nehmen oder meinetwegen auch bis 50 Euro, das ist ja sehr, sehr wenig. Und ich verstehe das auch, weil die Leute, die das anbieten, ja oft das nur hobbymäßig machen. Die sind nicht darauf angewiesen, aber es schadet unserem Beruf, weil die Nachfrage ja einfach eh schon immer weiter sinkt, es immer häufiger angeboten wird. Und diese Dumpingpreise sind auch das, was mir wirklich im Moment ein bisschen Angst macht. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Sache, da habe ich sehr empfindlich so innerlich reagiert. Ich habe das nicht nach außen gezeigt, weil das verbietet mir auch meine Professionalität. Aber ich hatte so ein Erlebnis, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Da stand ich in der Reithalle und jemand stand neben mir und hat die ganze Zeit zugeguckt. Also ich habe sie auch gebeten, aktiv mitzuarbeiten. Und irgendwann sagte dann einer zu ihr, hör mal, warum hast du denn kein Shooting gebucht für dein Pferd? Und dann sagte sie, nee, also das kann ich ja alles selbst. Das mache ich ja alles selbst so. Und ich denke mal, ich gebe das jetzt ein bisschen giftiger wieder, als sie das eigentlich gesagt hat. Aber es war sehr, so nach dem Motto, achso, dann hat sie noch gesagt, ja, ich stehe hier eigentlich nur, um was mitzunehmen, um zu lernen, um mir was abzugucken, so waren die Worte. Und sie hat dann so gesagt, so nach dem Motto, ja, schwarze Wand und das kann sie ja alles selbst und das macht sie alles selbst. Das klang halt alles so, das hat mich halt irgendwie so ein bisschen in eine blöde Ecke, das klang sehr abwertend meiner Arbeit gegenüber, das hat sie wahrscheinlich nicht so gemeint. Und da war ich wirklich so drauf und dran zu sagen, was du da gerade sagst und was für dich jetzt vielleicht so salopp klingt, das ist meine Existenz, über die du da sprichst. Und das bedroht mich. Also das macht mir Angst. Das gefällt mir gar nicht, was du sagst. Also ich war richtig, wie gesagt, ich habe nichts dazu gesagt. Wäre auch total unprofessionell, weil das ist ja mein Ego, mein verletzter Stolz. Das war mit Sicherheit nicht ganz gut und korrekt, was sie da gemacht hat. Aber da kann sie ja nichts für. Ich hätte natürlich nett sagen können, hör mal, wenn das alle so sehen oder so, du weißt schon, ich mache das hauptberuflich und das würde mir meine Existenz kosten, ne? Und ich würde dich einfach bitten, das so ein bisschen zu wertschätzen, was ich hier tue. Und das klingt so, als würdest du das so ein bisschen herabsetzen wollen, was mit Sicherheit nicht ihre Absicht war. Aber das fällt mir dann unglaublich schwer in so einem Moment, wo ich nicht erstmal eine Stunde drüber nachdenken kann, was sage ich denn jetzt dazu? Und es war mir sehr unangenehm. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das bewusst war. Für mich wirkte das in dem Moment so ein bisschen sehr überheblich und abwertend. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn jemand zu mir sagt, du, ich habe selber eine gute Kamera, ich mache selber Fotos, die mir gefallen, aber das Ganze so da noch mit der Sache, ich guck mir da was ab, wobei ihr alle wisst, ich mache kein Geheimnis aus dem, was ich mache. Ich zeige das bei Instagram, ich zeige das bei Facebook, ich habe das komplett, meinen ganzen Workflow, mein Buch gepackt, ich zeige das auf YouTube, also ich habe nichts, was ich euch nicht zeigen würde oder was ich euch nicht verraten würde. Jeder, der mich anschreibt, welche Lampen soll ich mir kaufen, worauf muss ich achten oder so, hat, sofern ich die Nachrichten nicht übersehe, immer von mir eine Antwort bekommen. Ich bin da sehr, sehr offen und hilfsbereit und ich glaube, sehr viel offener und hilfsbereiter als viele, viele andere das wären, die sagen würden, sieh zu, guck dir deinen Scheiß woanders her. Und ja, keine Ahnung, also dann verletzt mich sowas schon irgendwie, weil das ist ja nicht dass ich sage, ey, ich habe jetzt ein Hobby. Und wenn jetzt so jemand kommt und sowas sagt, dann sage ich, ja gut, fotografiere ich halt ein Pferd weniger. Sondern es ist meine Existenz, worüber die spricht. So. Und das hatte ich ja, ich hatte so mal, schon mal so ein Erlebnis vor ein paar Jahren und sowas, habe ich ganz große Schwierigkeiten mit, das abzutun. Da hatte jemand, den ich auch schon viele Jahre kenne, mit dem ich früher auch mal ein paar TFP-Arbeiten gemacht hat oder so, zu mir gesagt, hör mal, machst du mir, wir haben mir für einen Kalender geshootet, die Bilder hat sie alle bekommen, hatte auch darüber hinaus nichts nachbestellt und da kam dann irgendwann nochmal nach dem Shooting, ach, könntest du mir noch ein paar Fotos draußen machen, das habe ich dann auch noch für sie gemacht, die hat sie auch bekommen und irgendwann habe ich sie dann mal, weiß ich gar nicht mehr, wie das war, und da sagte sie dann zu mir, ja, ich brauche nicht für ein Shooting bezahlen, ich kriege meine Bilder halt immer so irgendwie von den Fotografen und da habe ich auch gedacht, das ist echt traurig, also es ist wirklich sehr, sehr traurig, weil wenn alle so denken würden, dann gäbe es unseren Berufszweig ja gar nicht. Und ich weiß nicht, ob den Leuten das nicht klar ist. Und genau eben diese Leute waren da, also genau diese Person war das dann, die vor ein paar Monaten mich vollkommen verrückt gemacht hat, weil ihre TFP-Bilder irgendwo verschwunden waren und ich die doch nochmal aus meinem Archiv ziehen sollte und ich quasi parallel E-Mail, Facebook-Nachricht und schon einen Anruf hatte, weil ich nicht schnell genug morgens um 5 reagiert habe. Und da muss ich dann ganz klar sagen, da hört mein, also da gehört dann in dem Fall wirklich mal mein Punkt auf. Ja, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Das ist so mein Schmerzbereich. Ich weiß nicht, das würdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr selber fotografiert bin, unterschreiben. Und ich glaube, dass die Leute das überhaupt nicht böse meinen. Aber das tut mir weh, weil das einfach meine Existenz bedroht. Und wenn ich dann so einen Austausch habe mit einer Kollegin, das bringt mich dann natürlich auch wieder so ein bisschen zum Nachdenken, weil das auch wiederum diese Angst so ein bisschen schürt. Also ich will mich da gar nicht reinsteigern. Ich will jetzt gar nicht sagen, oh mein Gott, ich nehme die Dinge so, wie sie kommen. Also ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen ersichtlich aus dem, was ich immer öffentlich mache. Ich bin da kein Mensch, der irgendwie schwarz sehen will und sehe auch nichts durch die rosarote Brille. Ich sehe es alles so, wie es für mich scheint, möglichst unverzerrt und realistisch. Und ich weiß halt selber, ich kann die Dinge auch nicht beeinflussen. Ich kann einfach vorsichtig sein, ich kann mir Mühe geben und ich muss mich beweglich halten und breit aufstellen. Und das ist halt, was mich eventuell schützen kann. Hab ja schon mal gesagt, ne? Nichts, dass ihr nachher sagen könnt, hätte ich mal das und das gemacht, sondern einfach versuchen und probieren. Aber ich bin auch nur ein Mensch. Ich mache auch Fehler und ich weiß nicht, mein Vater sagt seit neuem immer zu mir, wenn ich sage, ja, das Shooting ist ja so, aber ich sitze da ja jetzt auch noch mal 2 Tage dran. Und der sagt dann immer zu mir, das müssen die Leute besser wissen. Aber ich mag eigentlich solche Videos nicht, wo ich sage, wisst ihr eigentlich, wie viel Nachbearbeitung ich hinten rein noch mit den Bildern habe und das kalkulieren und so. Natürlich ist das wichtig, dass der Kunde das weiß. Der sieht nur, boah, die verdient in einer halben Stunde 100 Euro. Das ist natürlich nicht korrekt. Das aber immer aufzuschlüsseln, weiß ich nicht, ob das wirklich was bringt. Weil, habe ich ja schon mal gesagt, wenn der Fliesenleger zu euch kommt, interessiert euch dann wirklich, wie viel Materialkosten, wie viel Stundenlohn der hat und was für Ausgaben der hat, ich weiß es nicht. Ob das jetzt wirklich eine Transparenz schafft oder ob das einfach nur so aussieht, als würde jemand so Mimimi machen, keine Ahnung. Ich bin da so ein bisschen unschlüssig. Also ich habe mal eine Kalkulation von einer Fotografin gesehen, die einfach gar nicht stimmig war. Also da passte gar nicht zusammen. Es war so einfach unfassbar übertrieben, was in diese Kalkulation mit eingerechnet war. Also quasi, da stand dann irgendwas von wegen 1 Stunde Shooting, aber sie hat ja schon 1 Stunde Vorbesprechung und 2 Stunden Location Scouting und Pipapo und das ist natürlich Schwachsinn. Das Location Scouting mache ich im Zweifel einmal für mehrere Shootings und keiner von uns, also ich würde jetzt mal sagen, bis auf vielleicht jemand, der 3 Shootings im Jahr hat, hat die Zeit, jedes Mal eine neue Location zu suchen und jedes Mal eine andere Location anzufahren und intensives Location-Scouting zu machen. Das mache ich tatsächlich auch nur, wenn ich mir generell eine neue Location suche für mein Stammsortiment. Das gebe ich jetzt nicht, das muss man natürlich irgendwie zeitlich einkalkulieren, ist schon klar, aber das würde ich jetzt fast schon mal eher rauslassen, weil das ist im Prinzip eine Einmalarbeit, die sich dann auf alle Fotoshootings ja auch rentiert. Ja, oder wenn ich jetzt ein wichtiges, großes Produktshooting habe, da ist es ja auch im Prinzip dann schon bezahlt und dann wird es auch mit einkalkuliert, wenn man vorher sagen muss dem Kunden, okay, wir machen ein Shooting an einem Reitstall, dann fahre ich so im Reitstall hin und gucke mir die Gegebenheiten an, dann habe ich Fotos für meinen Kunden, die ich ihm zeigen kann ob ihm die Location gefällt. Das ist ja wieder eine ganz andere Hausnummer. Aber wenn ich jetzt für ein Shooting, was 80 Euro kostet, oder sagen wir mal, ist jetzt keine Aktion, aber ne, ich fahre jetzt für jedes Shooting raus. Ich hatte jetzt am Wochenende in der Nähe von Limburg, das sind für mich irgendwie auch 140 Kilometer, glaube ich. Also ich bin auf jeden Fall knapp 2 Stunden gefahren. Mir kann ich auch kein Location Scouting machen, ne? Natürlich könnte ich mir da jetzt im Vorfeld Fotos schicken lassen, wisst ihr selbst, dann wisst ihr nicht, ist die Sonne, sind Wolken, ne, hin und wieder, ist ja nun mal auch das Wetter so ein bisschen maßgeblich an dem, wo ihr da fotografieren könnt und dann sagt man halt einfach, okay, ich stehe jetzt hier und jetzt geht's los, jetzt machen wir irgendwas, ne, und ja, also das finde ich alles super schwierig. Und deswegen ist es so ein Sammelsurium heute, so ein bisschen Gedankenwelt zu dem, dass nur, weil es jetzt gerade irgendjemandem gut geht oder schlecht geht, andere Kollegin hatte die Tage drin, jetzt noch oder erst ab Januar. Und ich habe gedacht so, wow, boah, die hat aber gut zu tun. Ja, im nächsten Post kam dann, ja, wir machen eine Langzeitreise. Ja, okay, deswegen. Und selbst das ist auch eine Verkaufsstrategie, oft zu sagen, also passt auf, wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, ich habe hier ein Studioangebot und ich habe noch 8 Plätze frei oder ich habe noch 10 Plätze frei. Ja, das klingt jetzt nicht so geil, ne? Dann denkt man so, ach guck mal, die hat noch 10 freie Plätze, brauche ich mich weder beeilen, noch muss ich mir was überlegen. Ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der da reinschreibt, noch ein Platz, nur noch ein Platz, in der Hoffnung, dass irgendjemand jetzt ganz schnell bucht und ich dann meine 5 freien Plätze noch vergeben kann. Natürlich wird jeder von uns vielleicht mal reinschreiben, es sind noch 1 oder 2 Plätze frei, wenn vielleicht noch 3 oder 4 Plätze frei sind. Das finde ich jetzt auch nicht verwerflich. Oder man schreibt halt einfach, es sind noch Termine frei. Aber geht mal bitte nicht davon aus, dass wenn jetzt ein Kollege ständig schreibt, ich bin ausgebucht oder wenn jetzt zum Beispiel steht, ich habe ein Event und das ist nicht gebucht, dann kann das auch sein, dass derjenige aus Verkaufsstrategie hingeht und sagt, es ist ausgebucht und ihr werdet nie irgendwas davon sehen, weil es ja viel einfacher ist oder einfacher für uns von der Hand geht, als Verkaufsstrategie zu sagen, ich bin ausgebucht und das nimmt man von der Seite und fertig aus, keiner redet mehr drüber, als dass man sagt, das Event ist abgesagt, mangels Anmeldung. So, ich will damit nicht sagen, dass das irgendeiner von uns dauernd macht oder dass alle Fotografen das so machen, aber man muss es einfach hinterfragen, man darf sich davon nicht abschrecken lassen. So, wie ihr euch jetzt auch gerade aktuell von mir nicht abschrecken lassen solltet, wenn ihr seht, die macht hier ein Shooting und da ein Shooting. Das ist einfach ganz normal, dass es sich knubbelt und ich wirklich, also ich bin unfassbar dankbar dafür. Was natürlich auch immer eine schöne Sache ist und deswegen wollte ich das nochmal zum Thema machen und habe das noch offen gelassen, ob ich das mit reinkriege, ob das Sinn macht, aber ich finde, es macht Sinn, dass ihr euch ein bisschen die Arbeitsprozesse vereinfacht. Also wie zum Beispiel mit diesem, ich habe ja ein Management, so ein System, das heißt hier Kreativmanagement, das ist quasi ein Tool, ein Management-Tool für eure Aufträge. Das, was ich jetzt habe, das habe ich über die Claudia Reilmeier. Ich finde es auch echt ziemlich teuer. Ich glaube, es kostet irgendwie, ich muss jetzt überlegen, ich glaube 350 oder 400 Euro im Jahr. Also ich habe jetzt echt überlegt, ob ich es verlängern soll, weil es ist einfach ein Haufen Geld, wenn ihr den einmal im Jahr so abgebucht kriegt. Und ich hatte blöderweise, als wir im Urlaub waren, ich kam noch irgendeine Abbuchung. Und da waren das auf einen Schlag mal eben, ich glaube, das war Artlist, das sind auch irgendwie über fast 500 Euro. Und dann sind beide Sachen abgebucht worden und du denkst so, oh, okay, 1000 Euro, ja, okay, alles klar. Ich hatte das einfach nicht so krass auf dem Schirm und ich bin immer der Freund von monatlichen Abbuchungen, weil es einfach schöner ist, gerade wenn man es auch monatlich kündigen kann. Weil oft ist das so, dass ich so ein Abo abschließen möchte. Ich hatte jetzt wieder mehrere Programme, wo man so für Premiere, wo man so verschiedene Add-ons quasi für das Programm hat. Und das kostet dann, also weiß ich nicht, teilweise zum Beispiel 39 Euro im Monat, wenn man es monatlich kündigen kann, oder für ein Jahr 29 Euro. Also es ist schon ein Riesenunterschied. Aber ich finde diese jährlichen Zahlungen und diese jährliche Kündigungsmöglichkeit dann auch einfach echt blöd. Weil manchmal ist das auch so, ihr arbeitet 2, 3 Monate mit diesem Programm und denkt dann so, ihr müsst ja sofort den Kauf abschließen, bevor ihr damit arbeiten könnt. Und dann denkt man so nach 2, 3 Monaten, boah, eigentlich benutze ich das doch nicht so oft, ne? Und ja, also deswegen, ich bin da eher so ein Fan davon. Das heißt, also bei dem Kreativmanagement, ich bin damit sehr zufrieden. Und es nimmt mir viel Arbeit ab, deswegen bleibt es auch. Es ist eine super schöne Sache. Also meinen Workflow habe ich entsprechend geändert. Also mein Workflow sah vorher anders aus. Das heißt, ich fahre jetzt immer mit Listen raus. Deswegen sage ich, automatisiert euch das Ganze. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn ihr 5 Shootings im Monat habt. Und natürlich ist das, je weniger Shootings ihr habt, desto persönlicher gestalten könnt ihr das. Ich bin schon lange weg von den Abzügen und den Boxen, weil ich ja früher sehr viele Hochphasen hatte, so wie jetzt. Und viele Shootings hatte dafür eben über, also ich hatte jetzt nicht, sage ich mal, 5 hochpreisige Shootings, sondern eben 30, 40 kleine Shootings. Und dann ist diese Administration dahinter einfach viel zu krass. So. Und ich finde, bin immer ganz neidisch, wenn ich meine Kollegen diese liebevollen Verpackungen, Kartönchen mit Abzügen und kleinen süßen Giveaways sehe, aber ich kann es nicht. Ich würde das zeitlich niemals schaffen. Ich habe es daher einfach aus den Kalkulationen rausgenommen. Es ist dann im Endeffekt auch preiswerter für den Kunden. Und es ist super schön, es ist super liebevoll, aber ich krieg's einfach nicht integriert. Und ich habe mich da ganz bewusst gegen entschieden, auch wenn ich das eine tolle Sache finde. Und das dazu. Und ich habe jetzt auf jeden Fall so Zettel und ich sammle dann beim Shooting selber immer nur die Namen und die E-Mail-Adressen ein. Das ist tatsächlich alles, gerade wenn ich so mehrere Shootings habe. Und alles Weitere dahinter macht meine Kreativsoftware. Das heißt, ich habe einen Fragebogen angelegt, wo die Leute dann ausfüllen können, ihre ganzen Daten, die ich auch für meine Administration und die Rechnung brauche. Die werden von Kunden dann quasi im Nachhinein ausgefüllt. Und alles läuft automatisiert. Jetzt kann der ein oder andere sagen, oh, das ist aber voll unpersönlich oder so, ist ja nicht wahr. Ihr könnt immer noch was Persönliches dazu schreiben. Ich habe inzwischen sogar Zettel, die ich beim Shooting mitgebe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass wenn derjenige geht, entweder er stellt mir die Fragen im Shooting, ich höre nur so mit einem Auge zu, höre nur mit einem Ohr zu, man erzählt und erzählt, dann ist der Hund wieder am Rumdüdeln, der Kunde hört gar nicht richtig zu, hat es sowieso nicht verinnerlicht. Deswegen mache ich das inzwischen, ich schreibe das auf einen Zettel und da steht so grob weiter, wann kriegst du deine Bilder, wie geht's jetzt weiter, dann nimmt derjenige und sage ich, pass auf, bevor du mich jetzt alle Sachen fragst und ich beantworte das und kann sich sowieso keiner merken. Oder du nicht fragst und zu Hause heute Abend denkst, hä, wie geht's denn jetzt weiter? Hier sind meine Daten und die ganzen wichtigen Infos für dich zum Mitnehmen. So. Und ich finde, das sieht eher professionell aus, weil die Leute sehen, okay, die hat sich Gedanken dazu gemacht, die weiß, wie sowas funktioniert. Das heißt aber nicht, dass man das braucht. Also ich habe das auch jahrelang nicht gemacht, aber das passt jetzt einfach automatisiert gut in meinen Workflow. Das mache ich nicht, wenn ich rausfahre und 1 oder 2 Shootings mache, aber wenn ich eine Shooting-Aktion habe, wo wirklich mal 10 Teilnehmer sind, macht das wirklich Sinn. Und es spart euch ja auch viel Zeit. So. Und das ist jetzt nicht so, dass der Kunde das irgendwie als unpersönlich aufnimmt. Das glaube ich nicht. Ja, auf jeden Fall die ganzen Adress-Sachen und was darf ich mit den Bildern machen und was nicht. Also gebt ihr mir ein Model-Release, darf ich die Bilder auf Social Media posten, darf ich die Bilder auf meine Webseite setzen, darf ich die Bilder verkaufen über mein Bildarchiv. Das wird dann alles in diesem Formular abgefragt und das wird alles im System hinterlegt. Also mega cool. Und dann drücke ich später auf ein Knöpfchen und nehme mir die Adressdaten mit in mein LexOffice. Da kann ich dann die Rechnung schreiben, habe quasi die ganzen Daten schon mit da drin. Ich muss also nicht doppelt die Kundendaten einpflegen. Auf gut Deutsch ist es so, dass die Adressdaten der Kunde in das Formular ausfüllt und ich nichts damit zu tun habe. Und ich das dann mit Mausklick wirklich in meine Software packe. Und und dann habe ich auch alle weiteren Schritte automatisiert. Also es gibt eine E-Mail, deine Auswahlgalerie ist fertig mit allen Infos, die der Kunde braucht, um diese Auswahl zu tätigen. Und glaub mir, ich habe das viele, viele, viele Jahre manuell gemacht. Mit Copy-Paste, mit Sachen wieder vergessen, mit händisch geschrieben, nachts um 0 Uhr, mit Fehlern drin, mit vergessenen Infos und so weiter. Und mir macht diese Automatisierung so einen Spaß, weil ich habe mir einmal Gedanken gemacht, was muss da rein, was sind die typischen Fragen, was will der Kunde wissen. Natürlich kommt das vor, dass der Kunde das nicht liest und die Fragen trotzdem stellt, aber das wird ja immer passieren. Ihr habt aber einen Großteil der Sachen da drin stehen. Und wenn sich Sachen ändern, wie zum Beispiel, dass jetzt die Ratenzahlung möglich ist oder so, dann packt ihr das einfach in eure Vorlage und fortan ist das in jeder standardisierten E-Mail drin. Ihr könntet das sogar bei diesem Programm irgendwie alles automatisiert als Workflow starten. Ich habe das aber nicht, weil mache das immer, wenn ich das fertig mache, muss ja dann auch die Rechnung schreiben und so, da mache ich das alles einzeln fertig. Nutzt das Programm wahrscheinlich auch nicht so gut, wie es nutzbar wäre. Ja, und dann kommt halt im nächsten Schritt die Bestellung. Ich habe dann sogar eine E-Mail, die rausgeht für, ich habe deine Bestellung bekommen. Da ist, Wartezeit liegt ungefähr bei so und so lang. Und ja, also wie gesagt, ich bin total happy damit. Und das ist halt eben auch so ein Ding, wenn ihr dann so Hochphasen habt, müsst ihr gucken, dass ihr eure Arbeitsschritte irgendwie automatisiert. Und das hilft mir sehr. Und ich bin immer noch im Findungsprozess. Ich suche immer noch nach Lösungen für die Schärfekontrolle, die bisher nur, also sprich, ich habe 100 Bilder mitgebracht oder 1000 Bilder und ich will jetzt dem Kunden die schönsten rauswählen und muss nicht in einem extra Schritt nochmal reinzoomen für eine Schärfekontrolle. Und ich habe ganz viele Programme getestet, ich habe ganz viele Tipps von Leuten bekommen und mit Software, sogar mit den Softwareherstellern geschrieben, aber es gibt es noch nicht zuverlässig für Augen von Tieren. Ein riesen Problem. Und ja, und von daher, bis sich das nicht geändert hat, ist das natürlich immer noch mein Hauptjob. Und dann kommt immer wieder das Problem, was ich auch nach dem Urlaub hatte. Ich kriege Rückenschmerzen, ich kann nicht so lange am PC sitzen. Und das ist gerade so ein Thema, wo ich mir denke, okay, wenn das jetzt wirklich so ist, dann brauche ich entweder monatsweise, also Unterstützung in den Monaten, wo es hier einfach so viel ist. Keine Ahnung, oder? Ja, weiß ich auch nicht. Es ist auch voll blöd. Ich arbeite jetzt 3 Monate jemanden ein und dann kann der mich unterstützen. Und dann habe ich ab Oktober wieder nichts zu tun. Was mache ich dann? Na, also ihr seht, das ist alles ein leidiges Thema. Und ich möchte halt immer sehr ehrlich sein und da an dieser Sache einfach irgendwie so festhalten, dass wir uns nicht so unterkriegen lassen, wenn es gerade, vielleicht läuft es gerade beim Kollegen halt einfach besser als bei uns. Das kann an so vielen Dingen liegen. Vielleicht ist es regional besser. Vielleicht hat er gerade so wie ich jetzt einfach irgendwie einen Lauf. Sporadisch. Vielleicht haut er auch nur auf die Kacke. Und manchmal kann man auch einfach neidlos sagen, okay, der hat irgendwie ein Konzept, was funktioniert. Vielleicht sitzt er regional an einer guten Stelle. Alles gar kein Problem. Aber lasst euch davon nicht einschüchtern, ne? Sondern sagt, okay, es ist beim einen A und beim anderen B. Und bei mir ist vielleicht C. Und alles ist gut. Ja, ihr könnt ja mal berichten, wenn ihr das vielleicht irgendwie so ähnliche Sachen habt, wo ihr vielleicht sagt, boah, ich lasse mich davon einschüchtern oder so. Viele Leute sagen zum Beispiel, sie finden Social Media total unaufrichtig und das ist eine reine Selbstvermarktung. Selbstvermarktungsportal ist mit Sicherheit auch so. Ich kann diese ganzen Coaching-Sachen nicht mehr sehen. Also da habe ich die Tage auch eine sehr schlechte Erfahrung zu, habe ich mich tierisch drüber geärgert, weil ich immer der Meinung bin, Kollegen sind Kollegen. Also ist ja logisch, wenn ich jetzt den weltbekannten Werbefotografen anschreibe aus Amerika, dass der nicht sagt, hey Nicole, dear colleague, bitte, was möchtest du von mir? Darf ich dir ein Buch signieren und es dir kostenlos zuschicken? Natürlich nicht. So, aber trotzdem ist ja Kollege irgendwie, ne? Und gerade wenn man so auf Augenhöhe unterwegs ist, und ich bin auch auf Augenhöhe vielleicht mit jemandem unterwegs, der Babys fotografiert, aber wir sollten uns alle vorrangig nett behandeln und auf Augenhöhe miteinander sprechen. Und ich hatte jetzt so eine schöne YouTube-Idee, wo wir Produkte vorstellen wollten. Mehr verrate ich jetzt noch nicht. Und dann habe ich eine Kollegin angeschrieben und habe gesagt, hör mal zu, also wir kennen uns auch persönlich, ich würde gerne dein Produkt vorstellen. Würdest du mir das schicken und eventuell sogar noch eins zum Verlosen geben? Ich mache da ein schönes YouTube-Video zu, weil ich möchte diesen Artikel vorstellen. Ich habe da nichts davon, also der Kollege bezahlt mich jetzt nicht. Ich habe auch nichts von dem Artikel, also es ist jetzt nicht so, dass ich ein Objektiv teste, was ich gut gebrauchen kann und das bekomme, sondern ich habe da nichts von. Ich mache das rein für ein YouTube, für die YouTube-Community, dass ich sage, das könnte ein cooles Gadget für einige sein. So, und super, mega vielen Dank, finden wir großartig, macht das bitte, wir freuen uns total, hier ist das Produkt. Mega, kann so funktionieren. Und ja, dann habe ich aber auch eine Kollegin angeschrieben, die in einem ganz anderen Bereich tätig ist, eben nicht im Tierbereich, sondern Familie und keine Ahnung was macht. Und das Lustige war, dass ich gedacht habe, boah, in dem Bereich würde ich ja auch gerne sowas vorstellen. Ich gehe jetzt, wie gesagt, nicht in die Tiefe. Und dann kriegte ich eine Werbeanzeige von der. Und habe ich gedacht, das sieht alles ganz nett aus, schreibst du die mal an. Und dann habe ich mich vorgestellt, habe gesagt, hi, ich bin so und so, ich mache das und das. Und wir haben einen YouTube-Kanal und ich würde gerne dein Produkt vorstellen. Habe dann auch gesagt, dass ich in diesem Bereich schon zwei andere Produkte habe und ich würde gerne ein Video dazu drehen und so. Und ich finde, ich habe das ganz plausibel erklärt und so. Und ich bin so abgebügelt worden, das kann ich euch gar nicht erzählen. Es ist so, also so frech. Wirklich, ich fand es so unverschämt. Ich wurde so dargestellt, als wenn ich irgendwie was geschenkt haben wollen würde, was mich selber überhaupt nicht weiterbringt. Dann so nach dem Motto, was willst du überhaupt? Ich verstehe gar nicht, was du von mir willst, ne? Wo ich meine Nachricht nochmal gelesen habe, ob man das wirklich nicht versteht, was ich geschrieben habe. Und dann kam direkt so, was soll das für ein Video sein? Was willst du in dem Video sagen? Was genau ist der Inhalt des Kanals? Was ist das überhaupt für ein Kanal? Wer bist du überhaupt? Ne? Und dann kam es so, okay, dass ich gesagt habe, okay, ich kann es auf der einen Seite natürlich verstehen, aber wie diese Art und Weise ohne Hallo, so als wäre ich, also keine Ahnung, der 100. Bittsteller, der irgendwie was sagt, ne? So, und ich habe mir dann so gedacht, Entschuldigung, ich wollte einfach nur kostenlos Werbung für dein Produkt machen. Aber ja, und ich war dann irgendwann so sauer, weil ich habe dann sogar nochmal nett geantwortet und ich kriegte dann einfach gar kein Feedback mehr. Und da habe ich mir gesagt, dann habe ich mir so gedacht, ne? Kann man sagen? So, dann geh halt, wo der Teufel, wie der Pfeffer wächst und wo der Teufel wohnt. Keine Ahnung, wie man das sagt. Also da habe ich dann gesagt, okay, dann ist es so, dann mache ich halt keine Werbung. Mache ich halt keine Werbung für deinen blöden, Kanal, für dein Produkt. So, und da habe ich mich auch so ein bisschen drüber geärgert, weil ich finde, man kann sich doch als Kollegen, man kann einfach sagen, danke, ich habe gerade keine Zeit, mir das anzugucken oder ich weiß nicht, was das ist, möchte ich im Moment Abstand von nehmen. Ist keiner beleidigt drüber, ne? So, aber da habe ich mir so gedacht, ne, also ich habe jetzt auch niemanden angeschrieben, der irgendwie 500.000 Follower hat, sondern die hat einen kleineren Account als ich, also, naja, egal. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil, oh mein Gott, ich bekomme gerade einen ganz süßen Hund geschickt. Naja, auf jeden Fall muss man da vielleicht so ein bisschen Abstriche machen mit Kollegen und Co. und mit dem, was Leute sagen. Und man, also ich wollte euch damit auch mitteilen, dass mich sowas auch manchmal trifft und manchmal auch ein bisschen aus dem Konzept bringt, weil ich mir denke, so, wow, krass. lass uns nicht so sein. Lass uns anders sein und irgendwie die Welt verbessern. Ich hatte Tanja die Tage schon gesagt, auf meinem Grabstein wird später stehen. Sie hatte kein Geld. Sie war, keine Ahnung, sie war nicht erfolgreich, sie hatte kein Geld. Aber sie war nett. Das hat mir so aus Spaß gesagt. Bei Tanja steht das auch auf dem Grabstein. Ja, so, ihr Lieben, jetzt aber Ende damit. Ich habe euch vielleicht so ein bisschen was nochmal als Inspiration mitgegeben, als Motivation und ja, vielleicht auch als Signal, ne, dass nur weil ich jetzt gerade mal viel zu tun habe, das keineswegs heißt, dass ich irgendwie auch durch 2026 gut durchkomme. Gerade habe ich einfach die Hoffnung, dass ich bis Jahresende einen guten Stand habe. Und das ist unfassbar viel wert. Und ja, dann sehen wir einfach, wie es weitergeht. Ihr werdet es hier erfahren im Podcast und in diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich werde diesen Podcast jetzt wahrscheinlich auch erst nächstes, also eine Woche nachdem ich ihn aufgesprochen habe, online bringen, weil ich heute schon zwei Teile gepostet habe. Aber wenn ihr ihn hört, hoffe ich, ist das alles immer noch sehr aktuell. So, ihr Lieben, jetzt aber bis zur nächsten Folge. Bis dahin.